Im Prinzip schauen wir auch in eine moderne Welt, auch wenn wir jetzt eine Jahrzehnte lang alte Sendeinstitution betrachten, die aber bis ins Hier und Jetzt strahlt. Bis in die 90er Jahre gab es hier eine Radiosendung des israelischen Rundfunks, die auch über Kurzwelle zu empfangen war, mit dem Namen Wer weiß, wer kennt. Sie lief im Sender Kol Yerushalayim. Der Titel war Programm, denn hier ging es um Menschen, die nach 1945 auf der Suche nach Vermissten und ihren Verwandten waren. Menschen, deren Spuren sich im Holocaust verloren hatten und die nach Kriegsende von Verwandten gesucht worden sind. Die Autoren Offer Waldmann und Noam Brusilowski haben sich in einem Hörspiel für den RBB genau jener Sendung gewidmet, zum 80. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs. In der ARD-Audiothek ist sie zu finden, natürlich auch auf unserer Webseite. Und Offer Waldmann ist nun mein Gast hier auf Radio 3. Herzlich willkommen.
Hallo Shelley, schön hier zu sein.
Offer, wir kennen uns schon sehr lange, haben auch intensiv miteinander gearbeitet und ich kenne deine Arbeit sehr gut. Ich muss dir sagen, auch ich bin mit dieser Sendung, über die ihr jetzt recherchiert und ein Hörspiel gemacht habt, aufgewachsen. Sie gehört gewissermaßen zum Soundtrack meiner Kindheit, würde ich sagen. Mit welcher Idee seid ihr an dieses Projekt genau gegangen?
Wie du sagst, ich bin ebenfalls mit dieser Sendung aufgewachsen. Das ist auch so, dass in jedem Film, in jeder Serie über den Holocaust, wenn das Thema irgendwie unterschwellig thematisiert werden musste, da steht irgendwo ein Radio und aus diesem Radio kommen Namen. Und das ist die Sendung. Und da Noam und ich bereits, das ist nicht unser erstes gemeinsames Hörspiel, das letzte Hörspiel über den Eichmann-Prozess, darin haben wir uns ebenfalls gefragt, welche Rolle spielt das Radio eigentlich als ein gesellschaftlicher Treffpunkt damals im jungen Staat Israel und genauso wie bei den Sendungen über den Eichmann-Prozess, auch bei dieser Sendung, das Radio als Treffpunkt, als gesellschaftlicher Erinnerungsort.
Ja, ich meine, ein Radioprozess, habt ihr das Ganze auch genannt, ein preisgekröntes Hörspiel, was hier im RBB produziert worden ist. Wir wollen mal gleich reinhören in eure neue gemeinsame Arbeit. Vielleicht noch einmal zum Hintergrund, die Angehörigen schrieben also entweder Briefe, Postkarten an das Amt in Israel auf der Suche eben nach Verwandtschaft, nach Angehörige oder sie kam auch persönlich vorbei. Und wie das abgelaufen ist, das können wir in diesem Hörspiel hören.
Guten Tag.
Eine Sekunde.
Ja, ich warte.
Also, Entschuldigung.
Ich suche meine Cousine.
Moment. Sie sind?
Aaron Netanel. Also, Gefreiter Aaron Netanel.
Gefreiter Netanel. Sie waren schon mal hier im Amt?
Nein.
Also noch keine Aktennummer? Gefreiter Netanel?
Noch keine Aktennummer.
In Ordnung.
Ja, also ich suche nach meiner Cousine. Sie heißt Helena. Helena Auerbach.
Stopp. Helena Auerbach. Haben Sie weitere Details zu Frau Auerbach?
Ja, also sie war vor 8 Monaten auf Zypern in einem Durchgangslager. Das weiß ich ganz sicher.
Zypern?
Ja, Zypern. Und sie hatte einen Bruder. Er ist als Soldat gefallen. Sie weiß nichts davon. Sie wusste nicht einmal, dass er in der Armee ist.
Der Bruder von Frau Auerbach, das ist also ein Cousin von Ihnen, oder?
Richtig.
Tut mir leid.
Wie? Ach ja, danke. Also, seine Sachen von Isaac, so hieß er, Isaac Auerbach, sie sind alle bei mir. Aber von mir weiß sie ebenfalls nichts. Ich meine, dass ich im Land bin, ne?
Haben Sie weitere Details zu Ihrer Cousine?
Ja, also Helena Auerbach, 25 Jahre alt, geboren in Deutschland, die Eltern stammen aus Polen. Ihr Bruder Isaac ist 1937 hierher gekommen.
1937?
Ja, und Helena, sie hat geheiratet, das weiß ich. Ich weiß aber nicht, wie sie jetzt heißt.
In Ordnung. Also, Helena Auerbach, 25 Jahre alt, Tochter von?
Hirsch und Sarah Auerbach.
Tochter von Hirsch und Sarah Auerbach. Aus Deutschland, vor etwa 8 Monaten auf Zypern gewesen, gesucht vom Cousin Gefreiter Aaron Netanel.
Senden Sie es auch im Radio? Wissen Sie wann?
Das kann ich Ihnen leider nicht sagen.
Und dann hören wir als Soundkulisse Namen, die eben gesendet worden sind. Und diese Sendung, sie wurde täglich vor den Hauptnachrichten für 10 Minuten ausgestrahlt. Eigentlich war sie ja mehr als eine Sendung. Offer, sie war auch ein Ort der Trauer, der Hoffnung, der Erinnerung. Sie machte auch viele süchtig. Ja, was war sie?
Sie war ein Ort, an dem die Menschen in Israel, im damaligen jungen Israel, die Last der Erinnerung ein bisschen ablegen konnten. Weil oft war es so, wie zum Beispiel in dem Stück, das wir gerade gehört haben, ein einziger Mensch hat von seiner gesamten Familie überlebt oder befindet sich als einziger in Israel. Und dieser Mensch sagt sich, wenn ich jetzt nicht mehr nach diesen Menschen, nach meinen Angehörigen, Freundinnen und Freunden suche, wenn mir was passiert, dann ist die Erinnerung, das quasi Gedächtnis dieser Menschen erloschen. Also gehe ich hin zum Amt für Verwandtensuche und lege das dort ab. Übrigens, auch um mit der damals sehr schwierigen Gegenwart zurechtkommen zu müssen, ohne diese Last. Also die Menschen beschreiben wirklich, sie gehen durch die Straße und sie glauben, sie sehen die Menschen, die sie suchen, dann sind es doch nicht. Und dann, wie gesagt, geht man, und das Stück, das wir gehört haben, das entnahm Norm und ich eigentlich aus einer kleinen Postkarte mit diesen ganzen Einzelheiten, und diese haben wir dann übersetzt sozusagen in eine Hörspielszene.
Mhm. Ihr habt die Sendung quasi rekonstruiert. Wie seid ihr denn bei den Recherchen genau vorgegangen? Wie habt ihr dann auch entschieden, welche Geschichte sozusagen in dem Hörspiel erzählt werden soll oder welche Geschichten überhaupt?
Also die Geschichten haben wir in der Tat aus dem Archiv, aus verschiedenen Archiven in Jerusalem, Kol Israel Archiv, also Archiv des israelischen Rundfunks, und wir haben versucht schon ein bisschen die verschiedenen Facetten aus Ost- und Westeuropa, Menschen, die in Israel ankamen oder Menschen, die es nicht nach Israel oder nach Palästina geschafft haben, Menschen aus dem Ausland, du hast es vorhin erwähnt, die Sendung gab es auch auf Kurzwellen, es gab Briefe aus den USA, aus Südamerika, wann sind die Sendezeiten, könnten sie diesen oder jenen Namen senden, und wir haben versucht, so eine fast Geschmackprobe aus jeder dieser biografischen Abläufe bei dieser Sendung, bei dem Hörspiel darzustellen.
Nun ist es auch ganz interessant, wie ihr akustisch damit umgegangen seid, denn ihr habt das quasi rekonstruiert. Das ist so ein bisschen collagenhaft. Man kriegt den Eindruck, auch wie mühsam und teilweise frustrierend die Suche war. Dennoch war es natürlich wichtig, weil die Sendung hatte einen nicht unwesentlichen Anteil daran, dass die Shoah auch nicht komplett beschwiegen worden ist. Auch das wird nochmal deutlich. Aber auf den Sound möchte ich nochmal kommen. Es gibt keine Originaltöne aus der Sendung selbst. Aber ihr habt euch anderer Hilfsmittel bedient, so möchte ich es mal nennen, damit das Stück möglichst authentisch klingt. Welcher?
Da muss man einen Namen ganz klar und deutlich sagen. Das ist Nicolas Löwe, der Tontechniker, Künstler, der als Toningenieur
hier vom RBB, ein Kollege.
Genau, der die Sendung, also das Hörspiel mit Norm als Regisseur produziert hat. Nicolas Löwe hat Mikrofone aus den 40ern in der Tat geholt. Es gibt kein einziges Stück von diesem Hörspiel, das digital ist. Es ist gesamt komplett analog aufgenommen auf Tonbändern, die Nicolas gefunden hat, hier quasi in den Kellern des Rundfunks aus den 40ern, um ein bisschen so ein Feeling, ein Soundgefühl, weil in der Tat, wie du sagst, weil Tonbänder damals so teuer waren, wurden sie alle überspielt. Ich habe lange recherchiert im Archiv des israelischen Rundfunks, und anders als beim Eichmann-Prozess, wo es tatsächlich noch Tonbänder gab, in diesem Fall gab es nichts zu finden, und deswegen mussten wir alles rekonstruieren.
Auch das sehr karge Nachkriegsleben im noch nur jungen Staat Israel wird am Rande immer wieder thematisiert. Also diese ganze historischen Gegebenheiten sind natürlich auch Teil des Ganzen. Zum Schluss, auch das fand ich einen sehr interessanten Dreh, da wollen wir nicht zu viel verraten, aber da gehst du selbst ins Amt für Verwandtensuche. Was konntest du denn selbst herausfinden über deine Familie?
Also das ist in der Tat eine wahre Geschichte. In einer meiner letzten Sitzungen dort im Archiv hat die Archivleiterin Simone Schliachter gesagt, ja Mensch, vielleicht hast du ja selber Familie, die zu dieser Zeit nach Israel, nach Palästina kam. Gib mal den Namen, es ist ja heute alles digitalisiert. Und siehe da, in der Tat habe ich zum ersten Mal zum Beispiel Passagierschein meines Großvaters, der Mitte der 20er aus Wien, also in Czernowitz geboren, aus Wien nach Israel kam, nach Palästina kam damals, und später bei Volkszählungen in Jerusalem meine Familie wiedergefunden und erstaunlicherweise auch andere Menschen mit dem gleichen Nachnamen, wo ich dachte so, die kenne ich nicht, wer sind diese Menschen?
Das ist absolut erstaunlich, und selbst der Name der Überseeschiffe taucht in diesen Akten auf. Das hat mich auch besonders berührt. Der Autor und Journalist Offer Waldmann ist zu Gast auf Radio 3. Das Hörspiel Wer weiß, wer kennt, finden Sie nicht nur in der ARD Audiothek, sondern natürlich auch auf unserer Webseite radio3.de. Am Sonntag, also übermorgen, wird es auch im Jüdischen Museum in Berlin präsentiert. Dann im Gespräch mit Offer Waldmann und dem Regisseur und Autor Norm Brusilowski und meine Kollegin Natascha Freundl moderiert. moderiert. Los geht es um 16 Uhr am Sonntag. Bei mir zu Gast auf Radio 3 ist Offa Waldmann über sein neues Hörspiel. Wer weiß, wer kennt, haben wir uns gerade unterhalten, Offa. Aber du bist ein vielseitiger Mensch. Von Hause aus Musiker, Hornist, hast beim West Eastern Divan Orchestra gespielt, dich dann als Journalist und darüber hinaus auch als Buchautor hast du dir einen Namen gemacht, bist ein Pendler zwischen Israel und Deutschland, hast lange Zeit in Berlin gelebt, inzwischen eben pendelst du. Und in diesen extremen Zeiten des Krieges in Nahost immer wieder quasi, ja, ich will mal sagen, auszubrechen und in einer anderen Realität hier zu landen, wie fühlt sich das an?
Wie du gerade gesagt hast, bin ich eigentlich von Hause aus Musiker und das ist, man kommt aus einem Kontext in einen anderen Kontext, aus einem Konzertsaal, aus einer Akustik in eine andere. Und es ist eben die Menschen, die sich zwischen den Welten bewegen, finde ich, das ist genau die Aufgabe. Wie können wir Gespräche, die auch die Realität vor Ort in Israel-Palästina betreffen, hier begreifbar präsent machen. Oft, wenn man in Deutschland über Israel-Palästina redet, redet man nicht wirklich über Israel-Palästina, sondern über innerdeutsche Debatten, die zwar wichtig sind, aber wenn wir jetzt auf Israel und Palästina schauen, wenn wir jetzt auf Hungersnot im Gazastreifen schauen, wenn wir jetzt auf Gewalt im Westjordanland schauen, wenn wir jetzt auf die doppelte Belagerung sozusagen Israels von innen und von außen schauen, dann müssen wir das Gespräch darüber hier in Deutschland suchen, um den Menschen vor Ort wirklich zu helfen, um diesem Krieg ein Ende zu setzen.
Ja.
Und das ist die Aufgabe, wie gesagt, von Menschen, die das Privileg haben, sich zwischen den Menschen, Welten bewegen zu können.
Ja, ich stelle mir das trotzdem extrem vor, dieses Umschalten, in welchen Debatten befindet man sich hier oder da. Aber alles, was wir aus Israel und Palästina hören, macht mir zumindest keine große Hoffnung derzeit. Nur selten bis gar nicht wird über politische Lösungen für den Nahen Osten gesprochen. Eigentlich seit Jahren auch nicht mehr aktiv, denn klar ist, wenn es dort Menschen, allen Menschen gut geht, wenn sie unter menschenwürdigen Bedingungen, unter der Wahrung von Menschenrechten leben würden, sähe die Realität ganz anders aus. Viele Menschen in Israel und auch Palästina gehen dafür seit Monaten auf die Straße, zeigen ihren Unmut und auch und vor allem gegen die derzeitige israelische Regierung, fordern ein Ende des Krieges, die Befreiung der Geiseln und auch palästinensische Menschen demonstrieren inzwischen ganz offen gegen die Hamas. Warum, würdest du sagen, wird dem so wenig weltweit eigentlich Beachtung geschenkt? Eigentlich müsste man sich ja als, ich sag mal, rational denkender, menschenliebender Mensch auf die Seite derer stellen, die für Frieden und ein Zusammenleben demonstrieren.
Ich würde deine Frage nehmen und mit ihr sogar tiefer eindringen. Die Frage, vor der wir stehen, ist, wir sehen weltweit, dass die antidemokratischen Kräfte sich bestens vernetzen. Wir sehen, also Netanjahu steht nicht allein da. Netanjahus Regierung tut das, was sie tut, weil sie weiß, sie hat Rückenwind. Sie hat Rückenwind aus Washington, sie hat Rückenwind aus Budapest und aus anderen Orten ebenfalls. Und die Frage, die man sich stellen soll, und übrigens, es ist eine Frage, die auch für die neue Bundesregierung gilt. Wenn die antidemokratischen Kräfte sich weltweit vernetzen, was machen die demokratischen Kräfte? Wo sind sie bei der Unterstützung der Kräfte, die du gerade benannt hast, die mutigen israelischen und palästinensischen Aktivisten, die auf die Straße gehen? Übrigens, die im Gazastreifen gegen die Hamas protestieren, das ist Mut. Das ist zivilgesellschaftlicher Mut.
Das ist unter Lebensgefahr, völlig klar.
Das sehen wir auch in Israel. Wir sehen viele Demonstrierende in Israel, die zum Beispiel Bilder toter Kinder aus Gaza in Israel, in der israelischen Öffentlichkeit zeigen. Und wenn wir sehen, wie effektiv die antidemokratischen Kräfte sich vernetzen, übrigens auch in der medialen Welt, dann ist es unsere Aufgabe als Demokratinnen und Demokraten, uns zu vernetzen, die Orte zu suchen, an denen demokratische Resilienz ausgeübt wird.
Da wir gerade über Politik sprechen und die derzeitige neue Bundesregierung, es wartet eine neue Aufgabe auf dich als Leiter der Böll-Stiftung in Tel Aviv ab Sommer. Was bedeutet das gerade in diesen Zeiten für dich persönlich?
Das Büro der Böll-Stiftung in Tel Aviv ist genau ein Ort, wo, wie gesagt, demokratische Resilienz erlebt, ausgeübt wird. Die Herausforderungen, vor denen die israelische Gesellschaft steht, man sagt so gerne, das ist eine israelische Herausforderung, das ist sie nicht. Mit Verlaub, wir schauen auf Deutschland und nicht nur, wir sehen auch hier antidemokratische Kräfte, wir sehen auch hier, wir haben gerade über das Hörspiel geredet, ja, so das Ringen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Mhm. Wir sehen, dass auch hier viele Menschen bereit sind, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu setzen. Und in diesem Ringen gibt es eben diese Orte, es gibt Menschen, die sagen, wir haben aus der Vergangenheit gelernt, wir gestalten diese Räume gesellschaftlicher, demokratischer Resilienz. Wir wissen, dass diese Herausforderungen nicht spezifisch israelisch, nicht spezifisch deutsch sind, sondern die sind global. Und es ist mir ein Privileg und ich bin der Heinrich-Böll-Stiftung sehr dankbar, dass ich das Büro in Tel Aviv übernehmen darf. So kann ich jetzt sagen, ich bin jetzt nicht mehr ohnmächtig, man steht den Herausforderungen in Israel nicht mehr ohnmächtig gegenüber, sondern man darf an diesem Ort sein, wo inspirierende Menschen sich treffen, um eben globale Lösungen zu diesen globalen Problemen zu finden, die aber jetzt lokal, wie wir sehen, und das muss man immer wieder betonen, vor allem im Gazastreifen, mit einer gewollten Hungersnot, mit der Gewalt im Westjordanland, mit dem Erodieren demokratischer Strukturen in Israel. Das ist unsere Aufgabe, uns dagegen zu stellen.
Ja, verheerende Auswirkungen sehen wir gerade und die Stimmen gilt es also zu stützen, die dagegen arbeiten. Wir müssen natürlich auch noch über dich als Autor sprechen. Du hast ein Buch vorgelegt mit essayistischen Kurzgeschichten, so würde ich es mal nennen, über das Leben im Orchester. Das war sozusagen dein erstes berufliches Leben, habe ich ja gesagt. Ursprünglich Hornist. Singularkollektiv heißt es, bei Waldstein erschienen. Bei Suhrkamp ist ein Briefwechsel nach dem 7. Oktober 23 von dir und Sascha Mariana Salzmann erschienen, gleichzeitig. Und im Sommer erscheint bei Waldstein ein weiteres Buch von dir. So kann man lesen. Welchem Thema hast du dich da gewidmet?
Das neue Buch, das jetzt im Sommer bei Waldstein kommt, man kann die Abschüsse von den Herbstwolken nicht unterscheiden. Ein genuiner Satz von meiner Nachbarin gesagt. Sie kam in den Bunker und hat gesagt, ich habe in den Himmel geschaut und konnte die Abschüsse von den Herbstwolken nicht unterscheiden. Und ich dachte so, was für ein Satz.
Was für ein Satz, ja.
Es sind Beobachtungen aus den letzten anderthalb Jahren, aber nicht nur, sondern es ist wirklich auch eine intergenerationelle Frage. Wie sind wir so weit gekommen, dass Israel jetzt so aussieht, wie es aussieht? Was ist zwischen Traum und Realität? Was ist zwischen dem, was meine Eltern, wie sie Israel gestaltet haben und Israel, wie wir das jetzt sehen? Natürlich auch vor dem Hintergrund, wenn wir in Deutschland sind, viele Menschen sagen, sie müssen sich entscheiden, sind sie jetzt solidarisch mit Israel oder stehen sie an der Seite des Völkerrechts, wo ich sage, das ist kein Entweder-Oder, das ist ein Sowohl-als-auch und ich versuche mit einem sehr persönlichen Blick bei diesem Buch auf das Sowohl-als-auch zu bestehen. Völkerrecht, Solidarität mit Israel, die Verbindung, das Gespräch zwischen Deutschland und Israel, mit PalästinenserInnen, mit Israelis. Ich hoffe, es gelingt.
Ich bin sehr gespannt darauf. Der Autor, Musiker, Journalist, demnächst Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv, Offa Waldmann. Ich danke dir sehr für deinen Besuch auf Radio 3.
Vielen Dank, Shelley.